Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Hört Gottes heiliges Wort an uns heute, wie es aufgezeichnet ist im zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth im ersten Kapitel. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Werden wir getröstet, so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksamer weiß, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir erleiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. Herr, segne an uns dein heiliges Wort. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, diesen Predigtabschnitt, den wir heute gehört haben, aus dem wohl persönlichsten Brief des Völkerapostels, ja, das ist ein Edelstein der Heiligen Schrift. Und gerade der erste Teil ist besonders, denn dort sind Leiden und Trost nebeneinander und ineinander verwoben. Dieser Textabschnitt war so wichtig für die Kirche, dass er festgeschrieben wurde, anderthalb Jahrtausende lang als Kurzlesung der Vesper, des Abendgebetes der Kirche in den ungeprägten Zeiten, also außerhalb von Advent, Weihnachten, Passion, Ostern und Pfingsten. Ich selber habe ihn noch im alten Zisterzienserbrevier jeden Tag auf Latein gehört, gesungen, vorgesungen vom Lektor, und er hat sich mir ganz tief eingeprägt, ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Benedictus Deus et Pater Domini Nostri Jesu Christi, Pater Misericordiarum et Deus Totius Consolationis, so der Anfang, wenn er mich nachts um drei weckt, kann ich euch das aufsagen. Meine Lieben, wir können dankbar sein, dass wir solche Worte haben, solche Edelsteine des Trostes und der Kraft. Wohin sollen wir denn gehen, hat der heilige Petrus gesagt, als Jesus ihm freistellte zu gehen, wenn er sich nicht an sein Wort hält, wenn er mit ihm herumdiskutiert. Da kann man auch gehen, denn Gott braucht uns nicht, sondern wir brauchen ihn. Und genau mit diesem harten Wort Jesu hat er erkannt, ja, wohin sollen wir denn gehen? Wohin sollen wir denn uns wenden? Hast du doch Worte des ewigen Lebens. Und so ein Wort des ewigen Lebens ist dieses: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller Bedrängnis, damit auch wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Getröstet werden von Gott, nicht getröstet wurden von Gott. Hier steht der Präsens, nicht das Präteritum. Gott tröstet und stärkt auch heute. Martin Luther hat das so schön ins Wort gebracht, dieses Verhältnis von Leiden und Trost, wenn er sagt, des Christenherz auf Rosen geht, wenn's mitten unterm Kreuze steht.
Denn beides gehört zusammen, Leben und Leiden, Lieben und Leiden.
Das sagt man ja im Deutschen so schön, nicht nur ich liebe dich, sondern ich mag dich leiden. In der Liebe steckt immer beides drin, weil im Akt der Liebe wir am verletzlichsten sind und Gott auch am verletzlichsten ist, das sehen wir am Kreuz, wo er sich ganz hingibt, ganz verletzlich ist, er, der vor aller Welt und Zeit beim Vater war und ist, ganz verletzlich. Der Liebende ist immer verletzlich. Er sichert sich nicht, sondern er gibt sich hin. Und da gehört Leiden dazu. Zur Liebe gehört immer auch das Leiden. Leben und Leiden, liebe Gemeinde, das ist nichts Neues. Ein Leben, in dem nicht gelitten wird, ist kaum vorstellbar. Vorsicht mit Leuten, die immer sagen, alles wunderbar. Oft erwartet man sich ja nicht eine ehrliche Antwort, wenn man fragt, wie geht's? Eigentlich hat man gar kein Interesse, wenn man, und oft auch keine Zeit, vielleicht eine ehrliche Antwort entgegennehmen zu wollen. Sondern wenn er anfängt, ein bisschen mehr zu erzählen, sind wir schon peinlich berührt. Eh gut, sagt man in Österreich. Warst eh gut, geht's. Und wie dann dieser Klang dieses eh guts ist im Österreichischen, hört man dann heraus, wenn man geübt ist, wie es dem geht. Unter jedem Dach ein Ach, sagte meine Oma. Das ist so. Es gab einen großen Bischof, Ambrosius von Mailand. Das ist der den heiligen Augustinus getauft hat in der Osternacht des Jahres 387. Und der war mal unterwegs bei einem Wirten, wollte er einkehren. Und er fragte immer, ob in diesem Haus auch das Kreuz ist. Und zwar nicht an der Wand, sondern ob da Kreuzesträger sind in ihrem Leben. Und er kehrte in kein Haus ein, wo immer alles wunderbar war, sondern am liebsten dort, wo das Leid war. Dort übernachtete er, wahrscheinlich auch, um zu trösten. Meine Lieben, ein Leben, in dem nicht gelitten wird, das gibt es nicht. Deshalb brauchen wir auch keine Angst zu haben, wenn wir leiden müssen. Und die Gründe des Leids sind vielfältig. Schmerzen, Abschied von Menschen, Existenzängste, Einsamkeit, Verfolgung. So sehr und so oft ist Leben mit Leiden verbunden, dass die Buddhisten sagen, Leben ist Leiden. Aber sie wollen sich sozusagen herausmeditieren aus dem Leiden, in ein besseres Karma kommen. Und ein besseres Karma ist eine Stufe ohne Leid. Das mag man menschlich gesehen verstehen, aber das ist meilenweit von dem Christentum entfernt. Dort wird das Leiden nicht verdrängt, sondern wir schauen auf das Leiden, wenn wir auf das Kreuz schauen. Und darum hängt es ja auch in unserer Kirche, beziehungsweise steht auf dem Altar. Wir drängen es nicht weg, sondern wir schauen es an, deshalb, weil wir die Liebe sehen. Die Liebe, die Gott zu uns hat und es auf keine andere Weise so deutlich zeigen kann, wie als wenn er sich hingibt, stirbt, unerträgliche Schmerzen leidet, damit wir nicht mehr leiden müssen. Vor allen Dingen nicht mehr in der ewigen Verdammnis der Hölle leiden müssen. Alles hat seine Zeit. Wir kennen diesen schönen Satz aus dem Buch Prediger. Auch das Leiden hat seine Zeit in deinem Leben.
Und wenn das Leiden seine Zeit hat, dann sollen wir ihm auch zugestehen, dass das Leid da ist. Es eben nicht verdrängen, wegschieben, es wahrnehmen, ernst nehmen, auch wenn es natürlich kein angenehmes Gefühl ist, aber womöglich ein notwendiges. Denn der Schmerz weist auf etwas hin. Wenn ich mir einen Nagel in den Fuß trete, ist es ein gutes Gefühl, nicht angenehm, aber ein wichtiges Gefühl, dass ich den Schmerz empfinde und den Nagel herausziehe. Darum ist ein diabetischer Fuß so gefährlich. Da merke ich das nämlich nicht mehr und hole mir dann eine Blutvergiftung. Und so ist es auch mit dem Leiden, dass wir immer uns auch mal einen Nagel eintreten in unsere Seele, damit wir den Schmerz und die Traurigkeit auch empfinden und eben keine Seelenvergiftung bekommen, sondern dass wir merken, hier ist mein Leiden und es ist die Möglichkeit, mich jetzt wieder mit Christus zu verbinden. Leiden nicht kleinreden, nicht verharmlosen. Das hört man ja, ist ja nicht so schlimm, wird schon wieder, Frau sowieso hat es auch überstanden. Ein Indianer kennt keinen Schmerz und so weiter. Das sind Hinweise auf eine Leidensabwehrstrategie von uns als denjenigen, die helfen und trösten wollen. Vielleicht ist es gut gemeint, aber es macht es meistens nicht leichter, im Gegenteil. Denn es verharmlost ungewollt das Leiden, den Schmerz meines Gegenübers. Viel ehrlicher ist es da manchmal, sich einzugestehen, das, was ich da erlebe und sehe, ist wirklich schlimm. Es zu sagen, dass es so ist. So wie mir die Bilder aus dem Krieg in der Ukraine, aus den Zonen des Elends in Afrika oder das Leiden eines Freundes manchmal zu viel wird, allein vom Zuschauen. Aber das ist wenigstens ehrlich, sich einzugestehen, dass Leiden uns belastet, bedrückt, die Luft zum Atmen nimmt, uns einfach überfordert. Und manchmal ist allein schon das Mitfühlen ungeheuer schwer. Schon das ist ein Punkt, an dem Trösten geschehen kann, wenn wir einander im Leiden beistehen, es ernst nehmen und ertragen. Uns nicht heimlich wegschleichen, weil es uns nicht angenehm ist, diese Situation. Mitleiden, mit aushalten, mit weinen, mit schweigen. Auf diese Weise bin ich jemand, der die Last eines Menschen eine Zeit lang mitträgt, trägt und nicht kleinredet. Eine meiner schwierigsten und bedrängendsten Erfahrungen als Seelsorger war auf der Intensivstation Kinderabteilung des Spitals von Wiener Neustadt, wo mich Oberschwester Monika immer bei schwierigen Fällen, ich wohnte im Priorat vis-à-vis gegenüber dem Krankenhaus, immer mal rief, manchmal nachts um 2, um 3. Und da lag ein Kind im Sterben. Davor die Eltern. Ich werde diese Blicke, die sich durchbohrten, nie vergessen. Denn ich war ja Vertreter, amtlicher Vertreter des Gottes, der das zulässt, dass Kinder sterben. So haben sie sich vielleicht gedacht, voller Vorwurf, die Blicke, was tun? Mitschweigen, denn jedes Wort, habe ich da gespürt, wäre falsch, hätte nicht hingehört. Aushalten, beten, Geduld. Du kannst nicht alles gleich lösen mit Worten. Du musst erstmal lange, lange dich vorbereiten und schweigen. Nehmt euch den Herrn zum Vorbild. Der hat nicht gleich geredet, nachdem er als Zwölfjähriger im Tempel zu Jerusalem schon eigentlich ganz gut Bescheid wusste, sondern erst die letzten 3 Jahre seines Lebens war er öffentlich tätig. Was waren die Jahre von dem 12. Lebensjahr bis zu seinem 30. Lebensjahr? Da war Schweigen, Gebet, Arbeit. Also es ist oft gutes Reden vorbereitet durch langes Schweigen und Beten. So beschreibt es auch Paulus und spricht davon, dass gerade die gut trösten können, die selber wissen, wie es ist, Schweres zu ertragen. Und deshalb ist zum Beispiel auch die Arbeit im Blauen Kreuz zum Beispiel wichtig, wo eben Menschen, die wirklich selber erfahren haben, wie es ist, alkoholabhängig zu sein, wie mächtig der Saufteufel ist, um mit Luther zu sprechen, die es dann überwunden haben und die dann selber andere, die in der Krise stecken, auch trösten können. Die erreichen die ganz anders, viel existenzieller, als es ein Pfarrer tun könne. In allen unseren Nöten kommt Gott uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe, und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Stellt euch das wie eine Brunnenschale vor. Fließt der Trost von oben in unsere leere Schale, wieder voll Trostwasser, und dann fließt es in die nächste Schale, unseres Nächsten nämlich, dessen Seele genauso dürstet wie die unsrige. Weitergeben, was wir empfangen. Das ist auch wichtig, diesen Trost nicht für uns zu behalten, sondern erzählen, wie Gott dich getröstet und gestärkt hat in einer existenziellen Notlage. Erzähl das deinen Kindern und deinen Enkeln. Das ist wichtig. Liebe Gemeinde, wie schade, dass es nicht möglich ist, bei Paulus direkt mal nachzufragen. Gerne hätte ich mal gewusst, wie das denn mit dem Trost ist, dem Mann, den er von Gott bekommen hat. Er schreibt es da relativ allgemein. Er sagt, spricht davon, dass Gott ein Vater ist, der sich erbarmt, ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Aber es gibt so eine konkrete Liste wohl nicht, weil die Wege zu Gott und auch die Wege Gottes zu jedem einzelnen Menschen je verschieden sind. Die Erfahrungen des Leidens sind andere. Während der eine Herzschmerzen hat bei einer Situation, hat der andere so ein dickes Fell, dass er das gar nicht mal mitkriegt. Das ist oft auch ein Problem in den Ehen. Nicht? Wir Männer kriegen oft viel nicht mit, was unsere Frauen dann bedrückt, und wir wissen gar nicht, also wie kommt es denn da drauf? Nicht? Auch sich da einfühlen, sind ganz verschiedene Wege des Trostes. Weil es wohl endlos viele Wege gibt, auf denen Gott Menschen im Leiden beisteht und ihnen neue Kraft und Trost schenkt. Ich habe hier ein Bild so einer Frau vor Augen, die Trost empfangen und immer wieder gespendet hat, eine alte Bäckerswitwe aus Breslau, die immer vor der Messe, also vor dem Gottesdienst, dem Wochengottesdienst, durch die Bank reingegangen ist und ihre Hand aufgelegt hat und jedem, der dort im Gottesdienst war, ein Wort zugesprochen hat. Und wenn ich jetzt an diese Frau denke, bin ich getröstet. Versteht ihr? Trost kann man auch empfangen, wenn man Menschen vor Augen hat und im Herzen, wo man weiß, die haben viel durchgemacht, haben den Glauben gehalten und sind jetzt im Frieden. Da muss ich gar nicht in die Heilige Schrift groß gucken. Natürlich lohnt es sich, in die Heilige Schrift zu gucken und auch dort den Nektar des Trostes zu ziehen. Aber es laufen so viele lebendige Gottesbeweise und Trostbeweise herum, Experten des Trostes. Weil Experte ist nicht einer, der viel gelesen hat, sondern der viel erfahren hat. Das heißt nämlich Experte. Einer, der viel erfahren hat. Ja, dieses geheimnisvolle Geschehen des Getröstetwerdens fasst Paulus in ein sehr anrührendes Bild. Wie wir mit unserem Leiden auch am Leiden Jesu teilhaben und mit ihm, der auferstanden ist, auch an seiner Kraft und seinem Überwinden des Leidens teilhaben. Mit meinem Leiden bin ich mit Jesus verbunden, wie mit einer Leitung. Er ist der Gott, der die finstere Innenseite des Leidens aus eigener Erfahrung kennt. Darin ist er mir ein Genosse im Leiden, ein Mitleidender, der, den ich bitten kann, meinen Schmerz und Kummer mitzutragen. Und zugleich ist er auf meinem Lebensweg der Weggefährte, der mich auf dem Weg mitnimmt, an der Hand nimmt und aus dem Leiden herausführt. Diese mystische Verbindung mit Christus beginnt schon in der heiligen Taufe, die mich mitnimmt, hineinnimmt in den Tod und in die Auferstehung Jesu. Nicht ohne Grund hat man einst in der heiligen Taufe den Täufling ganz im Wasser untergetaucht. Das könnt ihr an den alten Baptisterien erkennen. Da ist man die Stufen runter und ist ganz untergetauft worden, die sogenannte Immersionstaufe. Geblieben ist uns die Aspersionstaufe, also die Benetzungstaufe, dreimal mit Wasser. Dieses ganz heruntergetaucht sein hat seine Entsprechung auch im Durchzug durch das Schilfmeer. Auch da diese Befreiung in den Tod Jesu hinein und dann wieder heraufgeholt in Jesu Auferstehung. Heraussteigen aus dem Taufwasser. Schon in meiner heiligen Taufe bin ich mit hineingenommen in diese Bewegung vom Tod zur Auferstehung. Weshalb der Apostel Johannes sagen kann, wer glaubt und den Glauben in der heiligen Taufe geschenkt bekommen hat, die Taufe wirkt ja den Glauben, der ist schon hindurchgedrungen. Der lebt jetzt schon in der Ewigkeit, auch wenn er noch auf der Erde ist. Ja, mit ihm verbunden erlebe ich an mir und in meinem Leben eben auch Freude, aber auch Passion, Kreuz und den Ostermorgen. Liebe Gemeinde, damit will ich nicht schwärmerisch vom Leiden reden. Angesichts des Leidens, das oft sinnlos wie in den Kriegen hoffnungslos und unerträglich erscheint, mag ich dem Leiden keinen Heiligenschein jetzt malen und es pauschal zur Gotteserfahrung erklären. Schrie doch auch unser Herr am Kreuz, Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, warum oder wozu hast du mich verlassen? Selbst Gottes Sohn musste die Unbegreiflichkeit seines Leidens auf Golgatha aushalten. Am Holz des Kreuzes festgenagelt war kein Platz für fromme Erklärungen und Rationalisierungen seines Todesleidens. Ich achte die Würde des Nächsten, wenn ich ihn in seinem Leiden ganz und gar ernst nehme und es anerkenne, es nicht kleinrede, sondern wahrnehme und tragen helfe. So wie Paulus an anderer Stelle im Galaterbrief schreibt, einer trage des anderen Last, so erfüllt ihr Christi Gesetz. Schlimmes ist schlimm und bleibt schlimm, da gibt es nichts zu deuteln. Aber doch will ich mit Paulus nie die Hoffnung aufgeben, dass ich inmitten des Leidens, auch und gerade des seelischen Leidens, einmal die Nähe, die Hilfe, den Trost Gottes des barmherzigen Vaters erleben kann. So wie es Paulus am Ende unseres Predigtwortes schreibt, und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. Benedictus Deus. Gelobt sei Gott. Amen.
Und der Friede Gottes, der alles Verstehen weit übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu.